Eine Woche Schweigen. Eine Woche ohne Uhr. Eine Woche ohne Social Media. Alles Selbstexperimente von Filmemacher und YouTuber Joseph the Changeman. Mit Alex und André spricht er über seine Videos für fast 200.000 Abonnenten, seinen eigentlichen Job und die Liebe zum Bewegtbild. Hier ist Randomtainment.
Wunderschönen guten Tag und auch schönes Hallo an unseren Gast. Hallo Josef.
Hallo.
Bei mir ist dein letztes Video total hängen geblieben, deswegen ich mega Lust hatte, dich hier mal in die Runde reinzuholen. Und zwar geht es um deine Selbstexperimente. Wird es natürlich jetzt nicht den ganzen Podcast übergehen. Aber du hast in deinem letzten Video, wo du über deine letzten Selbstexperimente sprichst, zum Beispiel auch über Motivation und beim Joggen und sowas gesprochen. Und ich habe mich da so wiedererkannt. Hast du inzwischen vielleicht eine Idee, woran es auch gelegen hat, dass du keinen Bock mehr hattest, nachdem du einen Monat lang gejoggt bist, fast jeden Tag, ne, kleine Muskelpausen eingelegt, warum du denn nach einer kleinen Verletzungspause nicht wieder anfangen konntest zu laufen?
Es macht null Spaß. Ich glaube, das ist wirklich auch so persönlichkeitsabhängig, wie man selber so drauf ist. Ich finde Sport generell schon etwas, was ich mir immer versucht habe einzureden, mein Leben lang, dass es mir Spaß macht, aber es bleibt halt beim Einreden. Das ist bei der Meditation ja ähnlich schwierig gewesen. In den 30 Tagen war es total gut, weil man irgendwann eine Routine bekommen hat. Aber Routine heißt nicht, dass es mir Spaß macht. Das ist wie die Wohnung sauber halten. Habe ich auch routiniert drauf, macht mir aber keinen Spaß.
Die Zähne putzen.
Naja, aber ich habe mir trotzdem, also mein Gedanke war, es war ja ein Experiment. Das heißt, du hast etwas gemacht, was du ja nicht von Natur aus schon selber tust. Deshalb ich hätte jetzt gedacht, weiß ich nicht, du weißt, es ist für die Kamera, es ist als mediengeile Hure, das ist für die Klicks, dann würde alleine das würde schon reichen, einen irgendwie dazu für zu pushen.
Das kann sein. Ich habe das letzte Mal, als ich wirklich jeden Tag joggen war, das habe ich schon mal gemacht, aber das ist lange her, das war während des Abiturs. Aber da habe ich es gemacht, weil ich gelesen habe, dass man dann mehr Sauerstoff im Gehirn hat und meine Noten nach oben gehen könnten. Und das war einfach dann so eine ganz klare Entscheidung. Okay, ich mache das jetzt mal 2 Monate lang. Da war ich auch nicht wirklich jeden Tag, aber so jeden Tag, wo ich eine Prüfung hatte oder das irgendwie wichtig war, also schon so alle 2-3 Tage in der Klausurphase. Und da hat es irgendwie auch geklappt. Also wenn ich einen guten Grund habe, wenn mir jetzt zum Beispiel irgendwer sagt, dass ich dann 20 Jahre länger leben würde potenziell, dann würde ich es vielleicht machen. Aber für sowas wie 2-3 Jahre, nee. Das gibt's ja manchmal, dass es irgendwelche Sachen gibt, wo Leute sagen, wenn du das machst, lebst du 3 Jahre länger. Komm schon, 3 Jahre sind wirklich, also das ist kein, ist im Moment für mich kein Ansporn.
Das ist wie aufs Rauchen verzichten und dann du lebst du irgendwie 5 Wochen länger am Ende deines Lebens. Ja, gut,
das
wahrscheinlich jetzt.
Das ist am Ende eh immer die Frage, ne? Wenn man auf so Sachen verzichtet. Manche Sachen machen so viel Spaß, dass man dann vielleicht auch überlegt, ist es mir das nicht wert, dafür 5 Jahre zu verlieren? Kommt drauf an, was es ist.
Das ist wie Alkohol trinken. Ich weiß, das ist ungesund, aber in einer geselligen Runde und mehr als ein gesundes Glas Rotwein, warum nicht? Es beflügelt, mir gefällt das.
Ich finde auch, solange man das für sich selbst entscheiden kann, ne? Also wenn es nicht was ist wie, ich rauche jemand anderem noch passiv was in die Lunge, ist es ja total in Ordnung.
Für die Klausur im Abi ist klar, aber wie kommst du sonst auf deine Selbstexperimente? Das fragt nämlich, wir haben bei Twitter vorher mal unsere Hörer gefragt, habt ihr mal Fragen?
Und manche antworten dann bei Instagram, wenn man bei Twitter schreibt, das ist völlig wahnsinnig.
Ja, und Davy Bot hat gefragt, woher nimmst du die Ideen? Er übrigens läuft auch seit dem 11.3., sagt er, 2020, sagt er jeden Tag, weiß ich nicht, hat er nicht geschrieben, aber er sagt, das ist das Beste, was ihm je passiert ist. Angefangen zu laufen und dabei beigeblieben.
Am Knie. Ja, ich finde das aber auch total beeindruckend. Es gibt unter dem Video, gerade damals unter dem Jogging-Video, echt viele Leute, die sagen, es hat so krass für mich was verändert, weil ich angefangen habe damit. Oder auch unter dem Video, wo ich gesagt habe, ich lese jetzt wieder viel mehr Bücher. Da haben auch ganz viele geschrieben, wie krass das war. Oder kommen nach einem Jahr oder 2 Jahren wieder und schreiben nochmal einen Update-Kommentar. Das finde ich dann immer total beeindruckend. Wie ich selber auf die Ideen komme, ja, das ist so, ich überlege halt, was mich persönlich interessiert, was ein Effekt ist. Dann google ich das und gucke, ob es da irgendwie schon ein Video zu gibt. Wenn es eins gibt, dann gucke ich das. So, dann lande ich natürlich bei Tomatolix, Lisa-Sophie Laurent, Tomery oder natürlich Matt Diavella, der ja auch viel in der Richtung macht. Und wenn es dann ein Video gibt, was meine Fragen alle beantwortet, dann ist das Thema durch für mich, dann mache ich auch kein Video dazu. Wenn ich aber zum Beispiel merke, dass es ein ganz anderer Ansatz ist und meine Frage nicht beantwortet wird, das war bei dem Meditationsvideo zum Beispiel so, alle haben das Gleiche erzählt und dann dachte ich, cool, mache ich das privat mal, habe damit angefangen. und habe gemerkt, nichts von dem, was die erzählen, passiert bei mir. Gar nichts, sondern was komplett anderes passiert. Und ab dem Moment ist es für mich ein spannendes Thema, weil ich was ganz anderes erzählen kann. Und bei den anderen Experimenten ist es halt so, ist idealerweise finde ich ein Thema, was ich, eine Frage, die ich nicht beantwortet bekomme. Vor allem nicht als Video. Vielleicht gibt's ja irgendwie Blogartikel oder sowas, aber wenn ich kein Video finde, dann ist das für mich ein guter Grund, was drüber zu machen.
Das ist total spannend. Ich muss das mal kurz droppen, ne? Ich finde das ja total spannend. Also, es ist ja, um mich mal kurz hier mein Mindset drüber zu lassen, ich finde das ja bei dir so interessant. Sehr ehrfürchtig schaue ich ja auf dich und denke mir, wow, das ist ja jemand, der im klassischen Bewegtbild-Business so seine Füße gefasst hat und eigentlich dort auch immer noch unterwegs ist. Und du bist ja auch ein älterer Jahrgang. Das erkennt man immer an den vielen grauen Haaren in den letzten Videos. Ich kann sie noch mit HG verstecken, du nur mit einer Mütze.
Nein, ihr merkt schon, bei Good Cop, Bad Cop, Alex ist heute das Arschloch hier.
So, wie immer. Nein, und ich denke mir so, wie kann jemand, der, das ist jetzt nicht wertend, auch nicht negativ gemeint, sondern es ist tatsächlich die Neugierde, die der jetzt fragt, jemand, der eigentlich in der, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, klassischen Szene des Bewegtbildes oder der klassischen Produktion, du ja als Regisseur und Autor, jemand, der seine Ideen hat, denn YouTube auf so regelmäßige Art und Weise interessant finden. Also gab es da irgendwann mal diesen Moment zu sagen, okay, das wird jetzt meine Hauptausspielplattform für das, was in meinem Kopf ist, weil das ist die Möglichkeit des Experimentierens, oder ist es eher auch sowas, weiß ich nicht, bist du ja jemand, der mehr rebellisch ist? Oder gab es vielleicht auch niemanden, den du finden konntest, mit dem du gemeinsam vielleicht irgendwie etwas auf andere Art und Weise größer ziehen oder auf andere Art und Weise publizieren konntest?
Also ich publiziere, also mein Geld verdiene ich ja halt immer noch als Regisseur und Autor. Aber da ist es natürlich ganz oft schwierig, so diese ganz klare künstlerische Vision durchzusetzen. Das dauert, das passiert jetzt langsam. Also jetzt gerade zum Beispiel habe ich heute meinen Vertrag losgeschickt. Ich schreibe ein Horrorhörspiel, das will ich seit Jahren machen. Keinen Fuß in die Tür bekommen, jetzt hat's geklappt, jetzt darf ich ein Horrorhörspiel schreiben und habe komplette Freiheit bekommen, es ist der Hammer. Habe ich mir aber halt erarbeitet über andere Hörspiele, die ich jobmäßig geschrieben habe, im Filmbereich das Gleiche, ich versuche einen Horrorfilm jetzt zu machen, auch was ich seit ich aus der Filmhochschule raus bin, machen möchte. Und YouTube war immer so ein Bereich, in dem ich einfach komplett experimentieren konnte, ohne dass direkt ein Sender dahinter stand und gesagt hat, ja, mach das bitte so und es soll fernsehmäßig sein, sondern ich konnte meine eigene visuelle Sprache komplett frei erstmal rausschießen und Sachen machen, wie bei diesen Experimentvideos. Ich habe ja sofort angefangen, da die cineastischen Bilder reinzuhauen. Ab dem ersten Video, was natürlich komplett überproduziert ist, unnötig, und das brauchen auch die meisten Leute nicht. Weil inhaltlich kannst du es so machen wie viele, die sich einfach vor die Kamera setzen und erzählen. Die erzählen 10 Minuten, wie ihre Woche war. Finde ich nicht so interessant, weil ich sehe nichts, ich erlebe es emotional nicht mit. Und ich will ja auch wirklich live aus der Woche spüren, wie gerade der Moment ist.
Ja, show, don't tell, weißt du selber.
Richtig, genau. Und deswegen habe ich halt überlegt, wie kann ich da so meine Talente zusammenbringen? Einmal, dass ich das Cineastische mit reinbringe, das Storytelling, das Emotionale, was ich spannend finde, und es dann noch verbinden mit wirklich Bildern, die mir Spaß machen, und zwar auch in der Form, ich könnte jetzt ja auch einfach ein Rezept erfinden oder habe ja so ein Rezept für meine Experimente, dass ich dann durchziehe, aber das breche ich ja auch regelmäßig auf, weil ich in YouTube die Plattform sehe, in der ich vor allem rumspielen kann. Weil das kann ich in meinem Job an vieler Stelle nicht, sondern muss halt ein Produkt gemacht werden, für das ich bezahlt werde. Bei YouTube bekomme ich auch nicht so viel Geld wie in meinem Job.
Ist das, da muss ich immer drauf fragen, weil, guck mal, wenn ich ja Dinge für YouTube produziere, dann ist es meistens so, dass am ehesten bei einem Nicht-Bestätigung oder Negativität landet. Einfaches Beispiel, du hast zum Beispiel ein Kundenprojekt, hast es fertiggestellt, gibst es ab, und das, was zurückkommt, wenn was zurückkommt, dann heißt es, das und das muss geändert werden, oder ja, kann online gehen. Es fehlt oft so etwas wie Lob. Damit will ich jetzt nicht zwingend Bestätigung sagen, weil das klingt wieder so narzisstisch, so ein Influencer ist in Dubai und kann mit Kritik nicht umgehen, weil sie sonst immer eigentlich alle cool finden. ist dir vielleicht in solcher Hinsicht auch so etwas wie in Anführungszeichen Bestätigung deines Machens oder deiner Arbeit wichtig, dass du weißt, hey, ich bin in dem, was ich tue, eigentlich gar nicht falsch, sondern das ist die richtige Richtung, sich auch mal in die Richtung, weiß ich, ausleben zu können oder zu dürfen?
Ich vom Gefühl her bin ich gerade am Suchen, aber mir fällt gerade ein, als ich die goldene Kamera gewonnen habe, habe ich mich selten so sehr über einen Preis gefreut.
Echt? Gerade bei der goldenen Kamera?
Genau. Man müsste ja sagen, gerade bei der goldenen Kamera ist doch ein Werbepreis, aber es gab halt eine Jury, aus Leuten, die ich auch, also viele Leute dabei waren, die ich auch schätze. Viele kannte ich auch nicht, aber viele waren dabei, deren Meinung ich auch wirklich schätze. Und da war das irgendwie auch so überraschend. Ich bin davon ausgegangen, ich bekomme ihn auf keinen Fall mit so einer starken Konkurrenz. Mhm. Und das war eine wahnsinnige Bestätigung. Und bei dem Job, den ich, also in meinem normalen Job, bekomme ich tatsächlich sehr viel Bestätigung. Also gerade in letzter Zeit habe ich, ich habe jetzt gerade noch mal auch aufgrund von Corona ein neues Segment im Fernsehen angefangen zu bespielen, weil es mir angeboten worden ist. Da mache ich gerade Regie bei einem sehr großen Fernsehprojekt und bin da irgendwie so reingerutscht, hatte das vorher noch nie gemacht und bin überschüttet worden mit Lob. Und das war natürlich ein wahnsinnig tolles Gefühl. Und da habe ich immer wieder gemerkt, wie geil das eigentlich ist. Weil auf YouTube, finde ich, kriegt man natürlich auch viel Lob, aber da bleibt fast immer das Negative im Kopf hängen. Da versuche ich eigentlich eher nicht so viel mich reinzuhängen. Da ist eigentlich die schönste Bestätigung, es ist total dumm, ne? Aber dann doch, wenn ein Video gut performt.
Ja, das wäre jetzt das noch gewesen, weil du vorhin meintest, die Zusammenfassung, meintest du, ging ja nicht so gut. Und das wäre es mal interessant zu wissen, ne, wie zu einem Gedanken kam, ging nicht so gut. Aber wenn du sagst, okay, die Performance, I see.
Das ist, wir sind da gar nicht so unterschiedlich. Alex hat quasi das, was du als Hobby machst, so ein bisschen zu seinem Hauptberuf gemacht.
Ja.
Und du und ich, wir sind in der, ich will es jetzt auch nicht sagen, klassischen Medienbranche, aber gut, wenn du sagst Fernsehsender, das ist, wenn man YouTube sich angeschaut, ist das ja schon eher verstaubt und klassisch was.
Ja.
Das ist quasi unser Hauptberuf und wir machen da so ein bisschen das, was die Teppichetage möchte. Wir kriegen also Geld für Aufträge, ja, diese Chefs. Und ich habe mich vor 3-4 Jahren bei YouTube auch mal ausgetobt. Das ist auch relativ schnell wieder fallen gelassen.
Und Twitch nicht vergessen.
Ja, und Twitch, das hat Spaß gemacht und ich hatte auch das Gefühl, dass das anfing, erfolgreich zu werden. Natürlich war das alles auch allein optisch nicht ganz so geil. Da möchten wir auch gleich gerne mit dir drüber sprechen, weil deine Videos optisch einfach ultra schön gemacht sind auch.
Danke.
Und ich hatte dann aber, als es so viel Zeit gefressen hat, unter anderem hat das bei mir auch beziehungstechnisch für ein bisschen Probleme gesorgt, da hat es keinen Spaß mehr gemacht, weil ich dann einfach nur noch, wie nennt man das, data-driven war. Also ich habe mir Zahlen angeguckt und ich habe 3 verschiedene Videos gemacht und gesehen, das funktionierte. Dann muss ich davon jetzt wieder mehr Videos machen. Und auf einmal war so ein bisschen das, was ich auf meiner normalen Arbeit jetzt nicht hasse, aber was ja halt nervig ist, der Chef, der sagt, wie es soll, da waren dann die Zuschauer mein Chef. Also, dass ich dann doch wieder nicht so ganz selbstbestimmt war.
Ja, weil du noch Abhängigkeiten hast, wie Geld.
Ja, genau, Abhängigkeiten.
Beziehungsweise auch die Platzierung in Empfehlungen, wie klicken die Leute, teilen, bla.
Es verlor halt seinen Hobbycharakter. Und könntest du dir jetzt vorstellen, Josef, wenn das irgendwie alles größer wird, hättest du denn Lust, das als Hauptberuf zu machen oder findest du das so, wie es ist, genau richtig?
Also ich habe das ja im Dezember, als ich mein Experiment 1 Monat als Vollzeit-YouTuber gemacht habe, beziehungsweise da ist es rausgekommen, ich habe es ja vorher gemacht.
So zwischen Erfolg und Burnout, allein der Titel ist schon.
Ja, wir fragen nur, weil die Podcast-Hörer können meistens keine 40 Minuten YouTube-Videos gucken. Hören können sie lang, aber nicht gucken. So.
Stimmt, das ist fast eine 3/4 Stunde.
Ja. Ne? Ja, das ist so, vor allem so lang, weil ich natürlich alle großen YouTuber, die ich kriegen konnte, ins Video bekommen habe, unter anderem Alexi Bexi, um nur einen zu nennen, um aber auch ein breites Bild zu haben über die Landschaft. Weil ich dachte halt, als ich das gemacht habe, 1 Monat gemerkt habe, das möchte ich nicht als Beruf machen. Das macht mich ja wahnsinnig. Der Druck ist so immens. Die Abhängigkeit ist so immens. Wollte ich natürlich Leute wie Alex oder Unge auch fragen oder Saftiges Gnu, weil ich dachte halt, die werden mir alle erzählen, nein, ist ein geiler Job. Und ich wollte nicht, dass meine Zuschauer einfach denken, gut, Josef fand's scheiße, deswegen sagt er, das ist kacke. Ich wollte, dass die von allen hören, dass wir so ein breites Spektrum haben über diesen Beruf auch.
Aber ganz ehrlich,
Krasse war halt, dass
so richtig breit war gar nicht. Die haben alle gesagt, das ist scheiße, oder?
Das fand ich total, gerade weil, zum Beispiel Alex, bei dem ist es ja so, ich liebe den Kanal, ich gucke so viel und ich muss sagen, inhaltlich, die Videos sind super, aber die Produkte interessieren mich zu 90% überhaupt nicht.
Selbst mir völlig gleiches Gefühl bei mir, ja.
Nee, es ist mir wirklich so, es ist mir völlig egal, ob irgendwie eine neue Hasselblatt-Kamera im Telefon verbaut ist, aber ich gucke das Video, weil es halt Spaß macht. So, da ist es halt das Gegenteil von eigentlich anderen Kanälen. Oder ob irgendein Kaffeeröster rausgekommen ist. Ich gucke das komplette Video, weil ich halt weiß, es ist unterhaltsam aufbereitet, aber der Inhalt, das Produkt interessiert mich halt überhaupt nicht. Und da finde ich es immer wieder beeindruckend, dass er es schafft, in dieser Frequenz auch diese hochwertigen Videos rauszuhauen. Weil ich glaube, das ist so das Krasseste. Ich könnte nicht jede Woche eins meiner Videos machen. Ich brauche alleine wenn ich richtig schnell bin, brauche ich 10 Tage für ein Video, wenn ich richtig schnell bin und von morgens bis abends durcharbeite. euch 10 Tage.
Dann bist du nicht schnell genug.
Das ist richtig. Weil es dein Hobby ist. Wäre es dein Beruf, hättest du da sicherlich ganz andere. Und vielleicht macht es dann auch irgendwann nicht mehr so Spaß du bist mit deinem Content nicht mehr zufrieden, weil du es rausballern musst.
Nein, ich rede gerade davon, ich brauche 10 volle Arbeitstage, wenn ich einen dieser Berufsjobs mache bei einem YouTube-Video. Also wenn ich jetzt ein komplettes gesponsertes Video habe.
Ja.
Und das dann nehme ich das ja wie einen normalen Auftrag als selbstständiger Regisseur wahr. Weil dann weiß ich halt, ich habe jetzt bekomme für dieses Produkt so viel wie für eine Woche drehen.
Mhm. Die Zeit dann, ja bezahlt, die du sonst für andere Dinge hättest.
Genau, und dann nehme ich das halt auch genauso ernst. Aber auch wenn ich das so schnell wie möglich mache, brauche ich 10 Tage. Und ich habe jetzt nicht wie Alex so viele Abonnenten, dass ich halt auch den Preis aufrufen könnte, den eigentlich 10 Tage wert sind. Sonst würde ich es halt auch entspannter machen. Aber genau, es ist ein Hobby und ich glaube, deswegen ist es auch so schön, dass man noch experimentieren kann. Ich habe halt jetzt nicht diesen Mega-Druck, dass also mein Kanal ist jetzt gerade in einem Loch zum Beispiel. Der hat so ein krasses Hoch gehabt und dann ist der super abgestürzt und jetzt ist er gerade in einem Loch. Wenn das mein Job wäre, ich würde gerade nicht mehr schlafen können. Mhm. Also durch diesen View-Abfall, ne? Das geht wieder hoch, das hatte ich letztes Jahr auch schon mal, aber das würde mich jetzt wahnsinnig machen. Nee, ich würde das nicht machen.
Das hast du in deinem Video einen Monat als Vollzeit-YouTuber erzählt, dass Stunden nachdem Video online ging, du nur noch in den Kommentaren hingst, in den Zahlen abgetaucht bist und so weiter.
Und so stelle ich mir das vor. Ich denke, so wäre ich auch, wenn das mein Hauptjob wäre.
Das ist krass. Das ist denn genau das, was dann passiert. Du hast dein Hobby zum Beruf gemacht und dann wird's kacke, weil dann, also man könnte jetzt ein Fass noch aufmachen mit all das, was dazugehört, mit Analytics und darüber noch philosophieren, wie die Psychologie der Zuschauer funktioniert, was man machen sollte, um beides zu pleasen, also Algorithmus und die Zuschauer, Erwartungshaltung, Nicht-Erwartungshaltung. Aber das wäre natürlich jetzt ein bisschen viel.
Ja.
Was glaubst du, ich meine, wir reden hier auch öfters gern mal über die neuen Plattformen, wie zum Beispiel TikTok, die ja immer aggressiver in die Werbung gehen, auch im Fernsehen. Ich glaube, noch keine Social-Media-Plattform war so präsent in Fernsehwerbung oder Außenkommunikation, egal in welcher Art und Weise, wie jetzt TikTok. Vor allen Dingen auch seit der Pandemie so explodiert.
Also Facebook hat ja auch viel gemacht, aber die waren nicht so aggressiv und auffällig, ne? Nicht so bunt. Ja,
Facebook hat das nur gemacht, weil die diesen krassen Skandal hatten und dann wollten die wieder ein bisschen beschwichtigen, weil du dann in der Werbung sehen konntest, oh, ich kann ja doch auf privat klicken, damit nicht 5000 Leute zu meiner privaten Geburtstagsfeier kommen. Das hat ja eigentlich einen anderen Hintergrund. Und TikTok ist ja wirklich daran erpicht, in den Markt reinzudrängen. Und da ist jetzt die Frage, was würdest du jetzt glauben, vor allem auch mit deinen Inhalten, wäre es nicht vielleicht sinnvoll, mit Experimentierfreudigkeit und mit all deinen ungewöhnlichen Ansätzen, aber trotzdem auch sehr persönlichen und direkten Erzählungen und Sichtweisen und Anekdoten, die du mit einbringst, das vielleicht auch mit diesen Plattformen mal zu probieren, weil eventuell der Impact geiler sein könnte?
Also TikTok wäre natürlich mega spannend. Ich sehe das ja auch bei Rob Bubble oder Tomatolix zum Beispiel, die dafür produzieren. Aber das hat eine Geschwindigkeit, auf der ich meine Experimente nicht sehe, weil es da halt vor allem darum geht, in sehr kurzer Zeit die Leute schnell zu unterhalten. Am besten noch einen Twist, eine kleine Überraschung und zack geht's weiter. Die Dinger dürfen ja nicht lang sein. Und das finde ich für die Inhalte, die ich jetzt gerade aktuell auf meinem YouTube-Kanal mache, nicht angebracht. Ich könnte maximal Teaser hochladen. Das wäre eher was für die Comedy-Sachen. Aber da habe ich eigentlich nicht. Also TikTok finde ich jetzt selber, also ich finde es eine super spannende Plattform, aber aktuell nicht für die Inhalte, die ich jetzt vorderrangig produziere.
Ja, weil auch wenn auf deinem Hauptkanal bei YouTube, ist das blöd, wenn ich sage, deine Videos sind auch entspannend? Also du nimmst dir so richtig zur Zeit für Schnitte, guckst in die Kamera und dann sagst du was, also nicht mal diese Jump-Cut und das, was viele Leute ja wollen, dieses schnell berieselt werden und oder ich seppe durch oder sowas, ne? Und da machst du, das ist ja richtig, richtig langsam im positiven Sinne bei dir.
Aber ich komme ja auch vom Film und ich finde gerade das ja auch so spannend. Ich mag ja auch Filme, die eine Atmosphäre aufbauen. In einem TikTok-Video von einer Minute kannst du natürlich auch eine Atmosphäre aufbauen, aber nicht die Tiefe von einer Atmosphäre, die ich persönlich interessant finde.
Aber wäre es nicht geil, eine Essenz zu finden? Weil ich stelle mir das eigentlich so ein bisschen, da sind wir wieder bei diesem rebellisch sein oder nicht, die neuen Erzählmöglichkeiten gegen angehen oder mitmachen. Weil ich kann mir das zumindest bei dir auch super vorstellen, dass wenn du diese 60 Sekunden hast, dass du eine Essenz aus dem, was du gemacht hast beim letzten Mal, ziehst, die dann in dieser eine Minute groß machst und dann dadurch die Zuschauer hooken kannst und sagen kannst, ah, das ist derjenige, der Experimente macht. Und wenn dieser eine Kern drin
das
ist in der Zeit.
Auf jeden Fall. Also was ich tatsächlich schon mal überlegt hatte, ist wirklich so ein TikTok-Format zu machen, wo ich meine Experimente zusammenfasse in kürzester Zeit. Und das war, Arbeitstitel war stärkster Effekt, wo ich einfach jedes Mal sage, was war der stärkste Effekt und das kurz zusammenfasse. Aber ich habe das bis jetzt nicht gemacht, weil ich immer gedacht habe, wofür? Ich habe einfach so wenig Zeit, weil ich so viel mache und das macht mir so viel Spaß. Und TikTok hat mir bis jetzt, es wäre halt wie bei Instagram. Instagram nutze ich, um halt, da haue ich einfach meine Lieblingsschnittbilder aus meinen Videos, haue ich da meistens drauf. Und das ist einfach ein Reichweitentool für mich. Ich finde, Instagram ist spannend, aber es bringt mir keine Freude. YouTube bringt mir zumindest Freude, weil ich da ein kurzes Stück Film hochladen kann. Das ist eigentlich so, als würde ich einen Kinofilm gedreht haben und jetzt sagt mir irgendwer, der ist mega geil, wir wollen den aber als Netflix-Serie rausbringen. Kannst du den mal umschneiden? Das ist, tut immer weh. Kann ich machen, aber
es klingt bei dir so ein bisschen danach, als wenn dein eigentliches Hobby Videoschnitt ist, aber zum Löschen oder nicht veröffentlichen ist es zu schade am Ende.
Ich hasse Videoschnitt.
Okay. Ach, deswegen hast du jetzt das Ding von, was war das jetzt, 2017 hattest du ja was gedreht und das kam jetzt erst als Kurzfilmfassung. So sehr hast du Videoschnitt. So.
Nee, die Sachen, die jetzt auf meinem Zweitkanal gerade hochgeladen werden, Filme von 2017, die sind seit 2017 fertig, die habe ich noch nie veröffentlicht.
Das ist wie früher in der Uni. Das war auch so, ja, ich habe hier noch so einen Unifilm, aber der ist noch nicht fertig. 2 Jahre später, bei Abschluss, ja, ich habe den noch nicht fertig. Ich muss
aber dann lass es mich anders formulieren. Bei dir ist der Weg das Ziel.
Genau, also ich finde, Videoschnitt macht mir einfach nicht so viel Spaß, weil es so langwierig ist. Mir macht am meisten Spaß im Grunde eigentlich so das Ding ausdenken, das Ding, also die Schnittbilder planen, also das visuelle Durchdenken. Und der Schnitt ist dann eigentlich der Arbeitsteil. Also ich mag die Schnittbilder mir auszudenken, die auch zu drehen. Aber ey, einen Cutter zu haben, der so schneiden kann wie ich selber, fände ich total geil. Aber entweder finde ich sie nicht oder ich kann sie nicht bezahlen.
Witzig, ich habe es genau umgekehrt. Ich hasse es, mir Dinge auszudenken, weil ich da so leer bin in der Hinsicht. Aber ich liebe es dann wieder zu schneiden. Weil ich sehe das als so essentiell wichtigen kreativen Prozess in dem, was man am Ende macht. Aber das ist so eine Zwickmühle. Ich finde es trotzdem scheiße, es machen zu müssen. Das nervt. Aber ich finde es geil, aber scheiße.
Du hast aber auch ein anderes Problem. Du hast einen so viel höheren Output als ich.
Zeitproblem, ja.
Genau, du musst ja viel, viel in einer viel höheren Frequenz Ideen produzieren. Ich mache halt ein Video im Monat. Wenn es hochkommt, mache ich mal 2. Aber ich mache normalerweise 1 alle 4 Wochen.
Das war verrückt, 2.
Ja. Was mich super genervt hat bei sowas wie YouTube oder auch Twitch, weshalb ich das irgendwann mal ein bisschen fallen gelassen habe, dass das, was am aufwendigsten war und mir am meisten Spaß gemacht hat, war eigentlich das, was am schwächsten geklickt hat.
Das ist ja meistens so. Da ist wieder Leidenschaft drin. Und dann ja, sind die Leute wieder
Das ist ganz spannend. Ich hab das bei mir ein bisschen anders erlebt. Es dauert nur ewig. Ich habe 2 Videos gemacht. Einmal, ich treffe meine erste Freundin wieder. Und dann 10 Tage Arktis, mein Erfahrungsbericht. Beide sind richtig schwach gestartet. Und ein Jahr später ist das erste durch die Decke gegangen. Noch ein Jahr später das zweite. Und dann sind die beide so richtig, das erste ist auf 500.000 und das zweite ist auf knapp 300.000. Und
das ist ja weird.
Das Arktis-Video geht 40 Minuten und die Leute, die es gucken, lieben das absurd. Und das ist einfach ein rein persönliches, emotionales Video, ein persönlicher Erfahrungsbericht. Da steckt halt mega viel Arbeit drin. Ich schneide jetzt gerade zum Beispiel mein Amazonas-Video. Das kommt jetzt nach 6 Jahren. Vor 6 Jahren habe ich das gedreht.
Krass.
Es ist halt mega spät, aber das ist halt auch ein super persönliches Projekt. Und entweder werden die Leute es mega abfeiern oder nicht, aber das ist mir in all diesen Fällen egal gewesen, weil es wirklich Videos für mich waren.
Jetzt weiß ich, warum du jemanden mit einer Midi-DV suchst, muss noch was nachdrehen. So.
Scheiße. Nee, tatsächlich, das Amazonas-Video ist schon schön in HD und alles. Nee, die Mini-DV suche ich tatsächlich für einen reinen stilistischen Ansatz, den ich habe für ein anderes Video.
Das ist auch geil, ist nur Krebs zu überspielen halt. Ne?
Das stimmt, ist halt einfach gut. Ich meine, ich habe VHS-Kassetten überspielt in den letzten Wochen. Also ich bin, glaube ich, jetzt drin in diesem Gefühl.
Im Retro-Konvertieren?
So ein bisschen, ja.
Im Echtzeit-Abspielen, richtig bocklos. Play, bis morgen.
Das habe ich früher ja auch immer gemacht. Was ich daran nur schlimmer fand, war später das zu sortieren. Du hast dann so eine 60-Minuten-File und dann such in der mal das, was du gerade nicht findest.
Oh, furchtbar. War trotzdem nur 4 GB groß. Aber ja, genau. So war das halt.
Hast du eine Message, die du rüberbringen möchtest, wenn du auch Videos machst? Also möchtest du sagen, hier Leute, jetzt leg doch auch mal das Handy weg oder guckt mal 7 Tage nicht in den Spiegel, oder ist das einfach wirklich nur, um selbst mal was auszuprobieren? Weil ich habe jetzt hier deine YouTube-Seite einmal offen, ne? Storytelling steht ja auch oben, und du hast übrigens trotzdem einen kleinen TikTok-Icon da in deinem Banner oben drin.
Ich habe ja auch TikTok.
Ich glaube, die Frage ist falsch gestellt. Ich würde sie für die Hörer eher so stellen: Ist es dir wichtig, eine Message rüberzubringen?
Ja.
Oder
ja,
ist es halt doch eher für dich ein persönlicher Erguss, die Dinge? Also, da hat es jetzt schon ein bisschen eingerissen, aber was steht von beiden im Vordergrund?
Also, ich finde es super nervig, wenn Leute mit dem moralischen Zeigefinger irgendwo stehen und sagen, das darfst du nicht und mach doch mal das. Aber ich weiß, wie sehr ich das selber in der Vergangenheit und früher gebraucht habe, dass mal jemand das macht. Aber idealerweise haben die Leute es geschafft, das zu machen, ohne dass ich es gemerkt habe. Also die Leute, die in meinem Leben einen wichtigen Einfluss genommen haben, haben das irgendwie so um die Ecke gemacht, dass ich teilweise jetzt erst checke, was die damals gemacht haben, und ein bisschen sauer und dann gleichzeitig beeindruckt bin. Das heißt, ich versuche, wenn ich so ein Video mache wie, hier schaffe ich 3 Bücher in einer Woche zu lesen, ist erstmal natürlich der Ansporn, ich merke, ich lese nicht mehr. Mir fällt es schwer zu lesen, ich schaffe es nicht mehr, meine Seite zu Ende zu lesen, ohne Inhalt unterwegs zu vergessen oder zum Handy zu greifen. So, Problem. Dann mache ich das Video und habe ein Fazit für mich und möchte natürlich am Ende was mitgeben und sagen, hey, lest mal wieder mehr Bücher. Aber idealerweise sage ich das nicht so, weil ich möchte niemandem das aufdrücken, sondern ich möchte eine Empfehlung aussprechen. Das heißt, jedes Video spricht auch eine Empfehlung aus. Deswegen auch bei 1 Monat Meditation, wo ich am Ende sage, ey, ich habe es nicht geschafft, ich bin nicht reingekommen, sage ich ja trotzdem, es ist etwas, wenn es funktioniert, was einem total hilft, runterzukommen. Und was ich jetzt stattdessen mache, ist das und das, weil es mich entspannt. Also nehmt euch Zeit für euch, ist ja trotzdem als Empfehlung mit drin.
Das ist gut, das ist, ja doch, das finde ich schön.
Weil der Großteil, finde ich, der Videos, korrigiere mich gerne, wenn das auch überhaupt nicht so gedacht war, Joggen ist gesund, auf Social Media zu verzichten, ist wirklich etwas Tolles. Ich habe auch eine Woche lang wirklich ganz ohne Handy, ich habe es mal in so einen kleinen Kitchen Safe eingeschlossen, mit Zeitschaltuhr. Gut, eine Woche ohne Uhr ist jetzt, weiß ich nicht, oder macht das was ganz anderes mit dir? Mach das, weil ich muss gestehen, ich habe 2 Videos, wurden als nicht gesehen bei mir hier gekennzeichnet. 1 Woche ohne Uhr und 7 Tage ohne Demokratie habe ich nicht gesehen.
Okay, 1 Woche ohne Uhr ist, glaube ich, mein erfolgreichstes Video mit über 1 Million Klicks.
1,1 sehe ich hier, ja?
Ja, das war super, eine super krasse Veränderung. Und es hat auch eine extreme, also viele der Videos haben wirklich zu extremen Veränderungen in meinem Alltag geführt. 1 Woche ohne Uhr, da war, glaube ich, es ist auch schon wieder fast 2 Jahre her, da war, glaube ich, die Essenz, dass ich glaube, da habe ich mir dann einen analogen Kalender danach zugelegt. Ich glaube,
so eine Dinger, die sind toll.
Weil ich habe auch jetzt immer noch einen analogen Kalender, das heißt, wenn ich irgendwo bin, kann ich keine Termine machen, wenn ich den nicht dabei habe. Dann rufe ich halt später nochmal an. Mhm. 1 Woche ohne Uhr hat auch vor allem mir dabei geholfen, dass ich nicht mehr so, also es passiert immer noch leider, aber damals hat es ein paar Wochen sehr geholfen, dass ich nicht mehr so extrem viel arbeite. Also ich habe an einem Tag habe ich zum Beispiel um 14 Uhr das Gefühl gehabt, es ist schon Abend, und habe aufgehört zu arbeiten. Mhm. Das war total gut. Ja, so müsste man eigentlich viel öfter an Arbeit rangehen. Und was, glaube ich, bis heute immer noch mein aller krassester Effekt war, 1 Woche alles nach Bauchgefühl. Das hat super viel verändert.
Ja.
Also ich habe noch selten auf so viel auf Jobs und Sachen geschissen wie seit diesem Video. Und das habe ich erst vor 1/2 Jahr gemacht.
Da konnte ich so hart relaten, aber ich denke mir, ich bin leider mittlerweile zu Kopfmensch geworden, dass ich mich selber geißeln würde, bis auf ewig, wenn ich das machen würde. Das auch wenn es reizt ohne Ende.
Ich kann es nur empfehlen, es ist eine fantastische Erfahrung, aber immer mit dem Disclaimer, man sollte wahrscheinlich schon Mitte 20 sein, dass man sein eigenes Bauchgefühl schon einigermaßen ausgearbeitet hat und dem vertrauen kann. Weil mit 18 hätte ich wahrscheinlich einen Haufen dummer Entscheidungen getroffen.
Ja. Und trotzdem noch die Eier zu haben, dann mit möglichen Konsequenzen zu leben. Und das können ja viele auch im Alter nicht.
Ja, das mag sein.
Ich habe hier noch tatsächlich bei WhatsApp noch für dich eine Frage, die ich, wenn André, du ein spezielles was hast, dann würde ich sie mal kurz
droppen. Nee, mach Power aus.
Wahrscheinlich auch jemand. Also, wie sehr bist du als Filmemacher in Filmen drin? Das in Klammern, wie wichtig sind dir Dinge wie Klassiker auf DVD oder Blu-ray? Oh, interessant, weil momentan wird alles neu gemacht und geremaked. Stichwort Boybands kommen wieder. Oh ja, André, das weißt du, diese neue Boyband mit Mark Terenzi, oder?
Was immer geschah, ist war aus Liebe.
Sowas, genau.
Richtig, oh. 5.
Und wieso weiß ich das? Was heißt das denn?
Naja, wegen Musik, Radio. So.
Ach so.
Da bist du immer mein Ankerpunkt, wenn es um so dumme Musik geht. Chartmusik.
Ich wollte gerade sagen, du kannst mich über Ed Sheeran und Ava Max, alles, was auch bei
ist
anderen
Leuten
drauf
und runter.
Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher. Ich habe das Gefühl, die Frage zielt in zwei verschiedene Ecken.
Das glaube ich langsam auch. Da würde ich es vielleicht die Essenz daraus nehmen. Wie wichtig sind die Ursprünge?
Okay, also die Frage, kannst du die nochmal vorlesen? Ich habe das Gefühl, die ändert mittendrin die Richtung.
Ja. Wir können ja auch beide Richtungen, wir haben doch die Zeit hier, das ist doch das Schöne.
Richtung okay, Nummer eins der Frage wäre, das hat ein Kollege halt geschrieben, was ist los mit dem? Richtung eins wäre, du als Filmemacher, wie wichtig sind dir Dinge wie DVD-Klassiker oder Blu-ray?
Okay, also da wäre die Frage eigentlich, wie wichtig ist, also warte mal einen Moment. Wie wichtig sind dir Filmklassiker oder Blu-ray? Geht's jetzt darum, dass ich den Film, wenn der
auf Filmklassiker in Klammern auf Blu-ray beziehungsweise DVD.
Ah, okay, es geht um Filmklassiker, also weiß ich nicht, das Ding von 1920.
Jo, wahrscheinlich, oder vielleicht war damit auch Clockwork Orange oder what the fuck auch immer.
Ja, stimmt, oder Space Odyssey, okay. Wie wichtig sind dir Filmklassiker?
Da bestimmt so einer, der meinte so, ja, Gast, ich muss mal eine Frage droppen. Ich scroll ihn mal kurz bei Wikipedia durch. Alle macht Film, alle Startfilm.
Okay. Ich versuche es jetzt mal ein bisschen einzuordnen, wie ich vermute, dass es gemeint ist. Also es gibt ja viele Regisseure, wie jetzt David Fincher zum Beispiel, der ja völlig darauf abgeht, was früher im Film passiert ist und der wahrscheinlich jeden Hitchcock-Film auswendig kennt. Da bin ich nicht so. Ich habe natürlich in der Filmschule auch Klassiker natürlich geguckt und wir haben Sachen über Film gelernt. Aber ich finde eher total spannend, links und rechts vom Mainstream zu gucken. Das heißt, viele Klassiker kenne ich auch gar nicht, weil sie im Mainstream waren. Das heißt, die habe ich im Zweifel nicht gesehen, weiß aber, dass sie existieren.
Same, ja.
Sonst würde ich aber auch keine Zeit haben, so fantastische Filme wie Border zu gucken aus Schweden oder Borgman aus Holland. Unfassbar geile Filme, die aber kaum einer auf dem Schirm hat. Die mir
Avenger Endgame, ja.
Als jetzt, ich meine, Clockwork Orange habe ich natürlich auch gesehen.
Ich war früher auch immer so ein Fan von fernöstlicher Kunst. Als ich noch jung war, fällt mir gerade ein, habe ich auch immer so Dinge wie, der erste abseits vom Mainstream war, glaube ich, meinerseits so Itchy the Killer.
Oh, natürlich.
Das war damals schon so, oh mein Gott, Brainplosion.
Aber da geht's halt auch um Filminnovation. Ich habe mit 16 komplett das asiatische Horrorkino für mich entdeckt. Da ist natürlich auch Ichi mit dabei gewesen. Tetsuro, die Iron Man.
Oh, wie hieß dieses Hunger-Game-Ding, diese Hunger-Games?
Battle Royale,
so.
Unfassbares Ding. Also wenn man Battle Royale gesehen hat, kann man auch meiner Meinung nach Hunger-Games nicht gucken. Ich konnte keinen Film zu Ende gucken. Also ich habe den ist abgebrochen, weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, da hat jemand sehr schlecht geklaut, und zwar die Autorin der Bücher, aber bei einem Film. das Battle Royale 1 ist ein fantastischer Film und der zweite ist sehr viel politischer, macht aber auch noch viel Spaß.
Mhm.
Ja, also so gesehen, also Filmklassiker, ich gucke immer mal wieder gerne Klassiker. Ich habe zum Beispiel erst dieses Jahr Nosferatu gesehen.
Oh, krass, okay.
Den ganz alten.
Ja, genau, sehr, sehr spät. Also nicht den mit Kinski, sondern wirklich diesen ganz, ganz alten. Ich kannte natürlich die Bilder daraus, die man so kennt, also ne, der Schatten an der Wand. Aber es war super spannend, da nochmal zurückzugehen und zu schauen, wie damals Film funktioniert hat, wie er erzählt worden ist, wie die Dramaturgie auch ist. Also so gesehen total spannend. Ich bin jetzt aber niemand, der eine riesige Sammlung aus Filmklassikern hat. Die allermeisten Filme, die ich besitze, sind Filme links und rechts vom bekannten Fahrwasser, würde ich mal sagen. Also vom Mainstream. Natürlich sind das Filme, die man auch kennt.
Hast du noch, das fällt mir jetzt gerade ein, das habe ich letztens geschaut, auf Netflix gibt es einen relativ neue Fernost-Serie in so einer Stadt, in der die ganze Zeit Spiele spielen müssen. Hast du den Namen noch im Kopf?
Nein, ich habe aber auch erst die ersten zwei Folgen geguckt, weil ich gucke im Moment wesentlich mehr Filme als Serien.
Okay, ich hatte die erste Staffel durch und es ist so eine eigentlich absurd brutale Scheiße, die da abziehen, aber so gut gemacht, dass du denkst, wow, das hält jetzt auch da schon mehr und mehr Einzug oder beziehungsweise mehr Bewusstsein.
Ja, das Produktionslevel.
Was ist das? Könnt ihr das kurz erklären?
Ich finde den Namen nicht, sonst wäre das gerade viel einfacher auch für die Hörer, aber.
Nee, so ist es doch viel interessanter. Sekunde, ich guck mal ganz kurz. Ich hab's ja.
Es ist eine Gruppe ausgelassener Jugendlicher, würde ich sagen. Ist schon eher jugendlicher.
Sweet Home? Meinst du Sweet Home?
Warte.
Ich glaube, wir meinen gar nicht die gleiche Serie.
Lass mich kurz draufklicken. Klick. Das ist in der Stadt, in der sich halt so eine Gruppe ausgelassener Jugendliche halt zu irgendeinem Quatsch treffen, verabreden. dann in eine Toilette verschwinden und auf einmal, nachdem sie aus der Toilette rauskommen, ist die Stadt leer und ein riesiges Billboard zeigt nach einer Nacht, das Spiel beginnt.
Das klingt nach Jumanji
Hunger,
das kenne ich nicht.
Und
das
Jumanji,
ist eine andere Serie.
Das ist eine andere. Die ist so fantastisch. Oh mein Gott, ich finde den verfickten Namen noch.
Okay, ich meinte Sweet Home. Ist eine Serie, die ich gerade.
Netflix bestimmt auch, Südkorea.
Ich habe das Gefühl, dass der erste Teil der Frage auch so ein bisschen darauf abzielt, ob du auch sagen würdest, früher war alles besser. Weil ich habe so das in meiner
schon
Branche.
Fast der zweite Teil.
Und Sweet Home ist eine koreanische, um das auch einzuordnen. Es ist jetzt, ich habe früher einfach generell im asiatischen Raum mich immer schon so wohl gefühlt mit Filmen. Und Korea, Japan und China haben so die, das waren immer so meine Goldgruben für die Filme.
Hier ist es
dieses früher war alles besser, finde ich wahnsinnig anstrengende Haltung.
Ich habe es in meiner Branche, weil es ist die Entscheidungsträger, die einem auch bezahlen, die kommen ja auch irgendwo her und die machen Sachen, die haben halt früher gut funktioniert. Und ich habe bei vielen Sachen halt das Gefühl, das macht man eigentlich nicht mehr so.
Nein, also die haben vor dem Internet gut funktioniert. Das sind einfach Leute, die haben alle verschlafen, dass es jetzt einfach eine weltweite neue Form gibt, Medien zu konsumieren. Und die sind nicht mehr linear.
Ja.
Oh, ich finde das verdammte Scheiße. Ich poste das nochmal bei Twitter. Das lässt
ich finde den B-Plot von diesem Podcast total geil. Alex, wir eine Serie suchen.
Ja, wir machen das ständig, dass wir parallel immer mal kurz was googeln, weil wir davon einfach nicht loskommen. Und dann auf einmal, oh, André, ich habe das Nacktfoto von Pamela Anderson. Nein, aber
das ist jetzt auch ein richtiger Gag, der aus der linearen alten Welt gekommen ist, ne? Ja. Pamela Anderson.
Ja, Baywatch und Co. Und der zweite Teil der Frage, was kam da noch bei rum? Ja, ich habe nämlich auch noch eine hier von Twitter.
Was kann WhatsApp hier rein? Da. Wie du zu den. Wie du jetzt zu den Neuauflagen von Klassikern stehst, wie zum Beispiel Boybands.
Ach so, jetzt habe ich es erst verstanden. Eine Boyband, nicht ein Film, der Boybands heißt, sondern Boybands jetzt. Okay, Neuauflage von Klassikern, Boybands, jetzt bezogen auf diese Band 5.
Mhm.
Okay, die. Da habe ich jetzt keine richtige Meinung zu, weil es interessiert mich einfach nicht. Die haben jetzt natürlich den Originalsong von Caught in the Act ins Deutsche übersetzt und das ist einfach gar nicht mein Geschmack.
War das Mark Terenzi und wer noch?
War das nicht Backstreet Boys?
Jay Kahn.
Muss ich lügen.
Ah, ja, Jay Kahn.
Nee, das genau, war, damit die Hörer nicht schreiben, das war Backstreet Boys, oder? Nicht Caught
in the Act. Nee, Caught in the Act.
Echt?
Caught in the Act und zwar deren ganz, ganz, ganz bekannter Song. Meine Güte, wie heißt der?
Baby Come, Love is Everywhere. Was haben die denn so gemacht? Ach, Caught in the Act hat sogar auch noch eine Neugründung gehabt?
Ja, die haben auch noch eine Neugründung gehabt.
Oh mein Gott. Eloy de Jong.
Bitte, wie heißt denn dieser Song? Das ist der Song, den wir gehört haben, Alex, als wir gerade in der Grundschule waren.
Aber das ist doch.
Genau.
Back for Good.
Back for Good, genau, Back for Good. Richtig, es gibt Back for Good, das ist ein Wunder.
Nein, wir waren alle falsch.
Oder?
Nein, es ist definitiv das. Also ich hab
Take That.
Oh, meine Güte, wir waren wirklich falsch. Oh, wie unangenehm. Jetzt habe ich zwei Bands verwechselt, die wirklich nichts miteinander zu tun haben.
Stimmt, Back for Good, Take That. Mit Howie D und so weiter.
Wir sind alles keine Boomer. Es ist doch in Ordnung. Wir sind alles keine Boomer, um das so auf den Punkt zu wissen. Ich lerne hier gerade noch sehr viel beim Rumklicken.
Wie oft uns auch ein Kopf geworfen wird. Ihr mit eurem Halbwissen, wie könnt ihr das nur ins Netz stellen?
Moment, wir wurden ausgezeichnet als Wissenspodcast. Danke. Ciao.
Ja, das war übrigens im selben Jahr, in dem Trump, glaube ich, an die Macht kam. Das muss so ein Jahr gewesen sein.
Gutes Zeichen. Okay, also wie stehe ich zur Neuauflage von Klassikern? Boybands finde ich jetzt schwierig, als Neuauflage von Klassiker zu sehen, weil ich da einfach nicht genug Interesse dran habe.
Ja, es gibt's ja auch bei Filmen und so, ne?
Genau, bei Filmen ist es was anderes. Ich finde, das ist wie mit einem Cover eigentlich von einem Song. Ich finde, ein Cover von einem Lied muss immer etwas, eine Neuinterpretation sein, die eine neue Farbe, etwas Neues, Interessantes liefert. Und wenn es du einfach nur jetzt wie 5 das ins Deutsche übersetzt, finde ich, ist es für mich kein interessantes Cover, weil es einfach nur eine Übersetzung ist, uninteressant für mich. Aber wenn es jetzt ein Cover gibt von, es gab von, ich weiß jetzt gerade nicht, wie der Typ heißt, ich werde das gleich wissen. Wenn du etwas Neues schaffst damit, also nicht einfach nur so eine Kopie, dann finde ich es interessant. Placebo zum Beispiel, Where is My Mind, war ein Aber ist auch nicht so interessant. Die Deftones haben mal Please Let Me Get What I Want von den Smith gecovert. Und natürlich, wenn du einen Smith-Song als Deftones coverst, wechselst du nicht nur das Genre, auch die Stimme und die Art, wie die Person singt, ist ja völlig anders. Mhm. Das ist dann halt ein interessantes Cover. Oder Sleeping at Last, der Typ covert ja ganz, ganz viel hier so bekannte Songs auch von Boybands, As Long As You Love Me von den Backstreet Boys, und macht daraus diese super melancholischen Suicide-Songs. Oder Annette Lucien hat mal Tokyo Hotel durch den Monsun gecovert. Ist nicht mein so mein Geschmack, aber war halt ein interessantes Cover, weil es was anderes gemacht hat. Oder Korn hat mal Love on the Rocks gecovert.
Halt oder Guano Apes hat. Haben mal was für Sing meinen Song, das Tauschkonzert, mal eine schöne irgendeinen Weihnachtssong gemacht. Das klang auch irgendwie, das ist dann was ganz Neues. Das klingt geil, sowas.
Genau, oder The Used haben mal Under Pressure gecovert und das war tatsächlich cool. Weil es irgendwie so diesen punkigen Rock-Pop-Charakter dann hatte. Und dann macht mir das Spaß. Wenn es jetzt eine Filmneuinterpretation gibt, da gibt es ein gutes Beispiel. The Thing aus den 80ern von Carpenter. Mhm. Oh, ja. Ist ein mega geiles Remake. Das Original oder den Film von Das Ding gibt's ja mittlerweile, glaube ich, 3 Remakes. Ich kannte noch den aus den 20er Jahren, da war Das Ding halt einfach ein Mann, ein großer Mann. War halt Das Ding. Und der ganze Film war in Schwarz-Weiß. Und dann kam halt das Remake um die Ecke und hat einfach die Geschichte noch mal viel größer, viel fetter und ein bisschen anders erzählt und hatte mehr diesen Berge des Wahnsinns Charakter von Lovecraft. Mhm. Es war einfach wie ein komplett neuer Film.
Über den gleichen Film, weil The Thing war doch irgendwie das in dieser Arktis-Station, genau. Oder was das? Ja, das, ne?
Genau, es gab aber auch noch ein Remake 2011, was eine Katastrophe war. Das war aber eine Katastrophe, weil sie einen riesigen Fehler gemacht haben. Sie haben den gesamten Film, das wollten sie von Anfang an, mit optischen Effekten gemacht. Das heißt, alle Monster wurden gebaut vor Ort. Mhm. Und der Typ, der das gemacht hat, hat auch richtig gute Arbeit gemacht und es gab ganz richtig geiles Zeug. Und dann haben die das dem Testpublikum gezeigt und das Testpublikum mochte es irgendwie nicht so, also haben die alle Sachen digital ersetzt. Und die Zuschauer, die später den Film gesehen haben, haben gesagt, was für ein Dreck ist dieser Film, das sieht aus wie Scheiße, weil du hattest diesen unangenehmen Uncanny Valley-Effekt. Mhm. Und der 2011er Film ist leider auch, der macht keinen zu großen Sprung zu dem Film von aus den 80ern. Das heißt, selbst wenn die das weggelassen hätten mit dem CGI, wäre es keine so spannende Neuauflage gewesen, weil der Unterschied zu dem 80er-Film ist nicht groß genug. Also wäre es für mich kein sinnvolles oder nötiges Remake, was ich mir anschauen würde.
Weil du das so schön gesagt hast mit Neuinterpretation. Ich habe immer das Gefühl, dass ich einer der 25 Menschen auf der Welt sind, die nicht pauschal sagen, Bücher sind geiler als ein Film. Wenn das eine Neuinterpretation ist oder sowas, dann vergleiche ich doch nicht das vorher gelesene Buch denn mit dem Film und sage, ich möchte bitte jedes Wort von jeder Seite jetzt ins Bild umgesetzt haben, sondern das gucke ich mir ja dann auch völlig eigenständig an. Alex, du bist ja, glaube ich, ein großer Harry Potter Fan. Mhm. Ich finde sowohl die Bücher schön, als auch die Filme schön.
Mhm. Da gibt's noch
wenn ich das nebeneinander lege, natürlich lassen die sich da auch beim Drehen Spielraum und so weiter.
Da gibt's noch eine Zwischenebene, die ich auch ganz faszinierend finde, und zwar zum Beispiel jetzt Lovecraft, Berge des Wahnsinns, ein sehr altes Buch von 1900, wann hat das geschrieben? 30. Und es gibt davon bis heute keine Verfilmung, aber es gibt einen Manga von Gutanabe, der unfassbar geil gezeichnet ist. Das Ding ist, es sind zwei fette Bände. Das Ding ist ungefähr 6-mal so dick wie das Buch von Lovecraft. Und das ist so die Zwischenstufe vor dem Film. Der Manga ist so fett. Einfach, das zieht einen so geil in die Geschichte rein. Da denke ich mir auch die ganze Zeit, ich wüsste nicht, ob ein Film das schaffen könnte, aber es ist die perfekte Zwischenstufe zwischen Film und Buch. So ein wirklich intensiv atmosphärischer Comic oder Graphic Novel, würde man ja sagen.
Ja. Eigentlich müssen wir alle erwähnten Werke irgendwie nochmal verlinken. Machen wir uns am Ende doch nicht die Arbeit, sagen wir jetzt nur so, aber müsste man eigentlich machen.
Also, dann buchstabiere ich ihn kurz. Gou Tanabe. Tanabe. Der hat sich zur Aufgabe gemacht, Lovecraft-Bücher als Mangas zu zeichnen. Und die sind fantastisch. Ich habe sie alle. Es gibt 6.
Mir fällt jetzt nach diesem Gespräch noch eine Frage ein, die ich vielleicht interessant fände. Da bin ich jetzt drauf gekommen. Was ist, also, wo wir jetzt gerade so Remakes gesprochen haben, Neuauflagen, bla. Was glaubst du, wo sich in Zukunft oder wie sich in Zukunft neue Künstler, Newcomer, heranwachsende Künstler meinetwegen inspirieren lassen werden? Was sie an Quellen nutzen werden, um vielleicht was Neues daraus zu machen? Damit meine ich jetzt nicht die Audio Library bei Epidemic Sound oder Artlist oder Audio Jungle. Damit meine ich wenn man zum Beispiel TikTok schaut, es gibt Leute, die gucken noch auf Originale von Prince und machen dann ihre Cover oder sowas, aber was glaubst du, wie das in Zukunft ablaufen würde?
Ich glaube, wie das immer schon war, es hat sich ja, Kunst ist ja, das hat ja den großen Vorteil, dass sich alles gegenseitig befruchtet. Du kannst als Filmemacher dir Gemälde angucken und kannst so geiles Zeug daraus ziehen, so viele Einzelteile, so viele Ideen, ob das Framing ist, ob das Handlungsstränge sind. Du kannst ja dann aus einem Bild, das keine klar erkennbaren Zeichen hat, sondern nur Farben. Du kannst ja in der Kolorierung deines Films nachher auch ganz viel machen. Das heißt, Kunst hat die wahnsinnig tolle Freiheit, dass du dich aus allen Medien bedienen kannst. Ich kann jetzt quasi einen TikTok sehen, was ich super witzig finde, mich aber inspiriert daraus, einen kompletten Langspielfilm oder ein Buch zu schreiben. Ich glaube, das wird sich halt, wie schon immer, wunderschön gegenseitig befruchten, der gesamte Kunstbereich.
Hattest du mal irgendwie so Blitzideen und dann hast du aber beim Anfang der Umsetzung gemerkt, oh, das funktioniert leider gar nicht, also so überhaupt gar nicht und hast es dann gelassen?
Werde ich ganz oft bestimmt schon gehabt haben. Ist inzwischen weniger, weil man natürlich mit fortschreitendem Alter und Erfahrung in dem Bereich früher ein Gefühl dafür bekommt, wie funktionabel auch so eine Idee ist. Also ich habe jetzt öfter Einzelideen für Bilder manchmal und dann sammle ich die einfach, schreibe die einfach auf, habe dann Notizen mit so irgendwie 600 Einzelideen. Und wenn ich an einer neuen Idee arbeite und gerade so ein Loch habe, dann gehe ich einfach durch die Ideen durch, weil das sind 600 Ideen, die mir Spaß machen. Es sind nur Bilder, nur Einstellungen, vielleicht ein Satz von einer Figur. Und dann klaue ich mir die da raus, lösche die aus meiner Liste und dann finden die ihren Weg in meine anderen Werke.
Witzig. Ich denke gerade so, das muss ich kurz loswerden. Ne? Mhm. Ich denke mir so, typischer Spruch, wer die Geschichte nicht kennt, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Und ich denke mir so, mit heranschreitenden Möglichkeiten, heranschreitender Zeit und so, jeder kann jetzt alles sehen, erfahren, anfassen, jede Plattform nutzen, parallel auch seine Bubble schaffen. Es gibt halt so einen Überdruss und Überfluss an scheinbar oder vermeintlicher, möglicher Inspiration, dass es am Ende doch eigentlich immer das Gleiche wird bei immer mehr, weil keiner diesen Überblick haben kann, zu schauen, wer wie was macht und dass sich dann in einzelnen Bubbles und Blasen immer dasselbe wiederholt.
Also ich glaube nicht, dass wir da mehr Probleme mitbekommen, als die Menschheit schon immer hat, weil es immer schon, also man sagt ja auch, es hat jede Melodie schon gegeben. Es hat jede Idee schon mal irgendwie gegeben, als Geschichte zum Beispiel. Ne? Also es gibt ja diese Archetypengeschichten auch. Klar wiederholt sich das alles in einer gewissen Form. Aber wenn du wirklich als Künstler deiner eigenen Stimme und so deinem Inneren vertraust, dann schaffst du ja immer was Einzigartiges. Wenn du anfängst zu kopieren, dann landest du auf jeden Fall in der Falle der Wiederholung. Wenn du aber so deinem eigenen Gefühl, deinem eigenen Blick und deiner eigenen Stimme folgst, dann wirst du, glaube ich, nie in einer wirklichen Wiederholung, sondern immer in einer eigenen Interpretation deiner Kunst und deiner Stimme landen.
Das ist ein guter Satz. Ich habe da nämlich was sehr Passendes, muss ich dazu sagen, auf TikTok gefunden, von David Bowie. Soll ich euch das mal kurz droppen? Das ist eine wirklich sehr schöne Anekdote. Moment, ich mach mal eben an. Achtung. Ich mach's mal ins Mikrofon.
Always remember that the reason that you initially started working was that there was something inside yourself that you felt that if you could manifest it in some way, you would understand more about yourself and how you coexist with the rest of society. And I think it's terribly dangerous for an artist to fulfill other people's expectations. I think they generally produce their worst work when they do that.
Ja, ich fand den letzten Satz gefährlich, wenn man eigentlich versucht, die Erwartungen der ich sag jetzt mal Zuschauer oder Hörer oder sowas zu erfüllen. Das ist halt dieses Data-Driven, was ich meine. Das macht dann irgendwann keinen Spaß mehr, weil du bist nur noch davon abhängig, weil du diese Gunst haben möchtest. Die Klicks, die Aufmerksamkeit.
So, und das, was Josef meinte, dass, so wie Bowie, sagte, dass man sich in irgendeiner Art und Weise versucht, mit dem, was man macht, mag oder ausdrücken will, irgendwo in der Gesellschaft versucht zu manifestieren. Und das ist ja eben der Charakter, der von einem kommt. Jetzt wird ein Bogen draus.
Ja.
Es ist so schön.
Dazu gibt es diesen so ultraschmutzigen Satz, zumindest aus der Privatradiobranche kenne ich ihn. Lieber gut kopiert als schlecht selbst gemacht.
Das ist eigentlich die Essenz unterm Strich.
Wenn es um Geld geht, ist das wahrscheinlich wirklich die Logik. Aber ich finde, kopieren, ist was ich persönlich, was ich ganz, ganz stark ablehne. Ich würde niemals irgendwie anderen Künstlern sagen, kopier nicht und sowas, das müssen die ja selber entscheiden. Aber ich finde das zutiefst, ich verachte das selber so sehr. Wenn ich merke, ich habe aus Versehen was übernommen, dann weiß ich immer, gut, das war jetzt keine Absicht, ich habe es nicht kopiert, ich wurde inspiriert, das ärgert mich vielleicht manchmal schon, wenn ich zu nah an was anderem dran war. Aber wenn ich wirklich was übernehmen würde, eins zu eins, das würde mich so, da, also das ist einfach mein persönliches Ding. Ich liebe es selber, mir Sachen auszudenken und einen eigenen Weg zu finden. Und da habe ich das Gefühl, ich habe vor mir selbst versagt.
Ja, das sind aber die Worte eines Künstlers. Das würde sonst keiner sagen, der wirtschaftlich denken muss. Der würde sagen, kopier das ist geil, das kriegen wir genauso gut hin. Hm?
Ja, wenn ich wirtschaftlich denken würde, hätte ich meine Firma nicht zugemacht und sehr viele Jobs nicht abgesagt, die ich abgesagt habe in den letzten 2 Jahren.
So, und auch nicht nur im Rahmen eines Experiments.
Darf ich nochmal die nächste Frage, die ich hier noch offen habe, kam von Flo, unserem letzten Podcast-Gast übrigens rein. Wenn du eine Woche lang 24/7 mit einer weltberühmten Person verbringen müsstest oder könntest, wer wäre das wohl und was wären da die Up-and-Down-Sides da dran?
Also lebend,
den letzten lebend Satz, oder, da haben Alex und ich vorhin auch gerätselt, was das wohl bedeutet. Aber
also die Vor- und Nachteile wahrscheinlich. Lebend oder?
Das steht natürlich. Du bist
schon bei Nekrophilie.
Ja. Sagen wir mal lebend.
Ich hätte spontan, glaube ich, auch keine Antwort.
Also, interessieren würde mich, glaube ich, vieles. Ich würde einfach mal gerne, ich sage jetzt mal aus Spaß, wenn der Präsident da mal mitlaufen, was macht der mit denen in den Situation Room, alles Mögliche, das würde mich irgendwie interessieren. Und ich würde, die Downsides daran wären derbe, wenn der den ganzen Tag in seinem Oval Office sitzt, mit irgendwie Füße auf dem Tisch und eigentlich nur Sachen unterzeichnet und sich ab und zu Berater reinkommen lässt. Ich stelle mir das nämlich so mega spannend und aufregend vor. Und das wäre ein ziemlicher, so wie den Weihnachtsmann, gibt's nicht, Kinder kurz weghören.
Ich glaube, ich würde mal an Ursprünge gehen. Das wäre noch langweiliger.
Was an Ursprünge?
Ja, ich glaube so, als das erste Mal Strom floss.
Weißt du, von würdest die Zeit reisen oder was?
Ja, ohne Scheiß.
Ach so, ich gehe ganz woanders hin. Okay. So,
ich würde gerne an den Urknall.
Ich finde die Frage ähnlich schwierig wie die Frage nach Idolen. Die hatte ich irgendwann im letzten Podcast, wo ich auch gesagt habe.
Ich wollte gerade sagen, sag ruhig doof, nicht schwierig.
Nein, ich finde die überhaupt nicht doof, die Frage. Ich finde die, also, ich glaube, das ist eine Frage, auf die viele Leute schnell eine Antwort haben, weil vor allem jetzt in dieser Selfmade-Branche es ja immer wieder Leute gibt, die sagen, ja, Elon Musk, weil dann würde ich das und das lernen. Und es interessiert mich halt gar nicht, was Elon Musk macht. Also ich meine, ich finde, der soll da sein Zeug machen und forschen, idealerweise selbstfahrende Autos, macht alles. Aber ich würde da nicht mitfahren oder mitgehen, weil das finde ich nicht, also das interessiert mich nicht genug, wenn ich die Wahl habe, auf eine Person zu gehen, würde ich jetzt nicht Elon Musk nehmen. Das ist dann viel zu weit weg. Meine spontane Idee war eben sofort Simone de Beauvoir, weil ich einfach super gerne mal mitbekommen hätte, wie sie schreibt. Aber die Frau ist super lange tot, das heißt, sie fällt raus. Und ja, mir fällt leider niemand ein. Also ich habe kein tiefes Verlangen offenbar zu jemandem.
Sagen wir, sie wäre nicht tot und du müsstest ihren Alltag miterleben. Wärst du denn sehr enttäuscht, wenn sie eigentlich wahrscheinlich auch die Bild-Zeitung liest? Wie, weißt du, was ich meine? Was wären da deine Downsides?
Wüsste ich nicht. Ich glaube, gefühlt wäre wahrscheinlich eine Downside. Nee, wüsste ich nicht. Also,
wenn du herausfindest, dass die gar nicht selbst schreibt, sind Ghostwriter.
Oh. Ja, das war ja eher umgekehrt. Sie hat ja einfach viele Sachen, die Sartre geschrieben hat, kommen ja eigentlich aus ihrer Feder. Das ist ja eher so ein bisschen umgekehrt gewesen in dieser Beziehung. Was wären denn Downside? Ich habe gerade überlegt, ob ich es eine Downside fände, wenn ich rausfinden würde, sie war gar keine so starke Frau. Aber das ist natürlich Quatsch, weil es eine völlig andere Zeit war. Mhm. Und ich glaube, ich auch keine so krass romantische Vorstellung habe von ihr als Person, sondern mich würde wirklich interessieren, wie ist es, wie hat sie geschrieben? Aber da müsste ich in den Kopf gucken für. Eigentlich müsste das einen Schritt weitergehen.
Ja, aber eigentlich ist doch schön. Das heißt, du hast so eine gewisse kindliche Neugier trotzdem dabei, dann, wenn es soweit wäre, zu sagen, ja, das ist jetzt wieder das erste Mal zu sehen, wie sieht man so als erstes denn als Kind? Wie Schokolade gemacht wird.
Mhm. Ja, genau. Das fände ich dann interessant.
Ich glaube, ohne Mist, wir wären doch bei fast jedem Menschen, kann man sich doch vorstellen, dass man enttäuscht wird. Wenn man hat so ein bestimmtes Bild vor dem, so was Glitzerndes, was Erhabenes. Und wenn man wirklich 24/7, und da gehört auch dazu, dass man neben dem steht, wenn er mal auf Klo geht, wir bleiben mal bei der Frage, bei dem Konstrukt, dass es einfach so viel gibt, was einen enttäuschen würde und das Bild wahrscheinlich kaputt machen würde.
Irgendwas bestimmt, ganz klar, bei jedem.
Wie oft höre ich, ach, so siehst du aus, ne, mit dem Radio, mit der Stimme.
Ja, bei Entzauberung das ist ja dann wieder so Entzauberung, das hast du ja am Ende genau. Überall. Das kannst du auch selber, selbst bei dir selbst haben im Kern irgendwann. Mhm.
Ja, ich finde bei sowas immer schlimm, wenn man irgendwie Leute toll findet und dann kommen die mit einer Haltung zu etwas um die Ecke, die wirklich zutiefst die Grundfeste der eigenen Haltung erschüttert. Weiß ich nicht, wenn David Bowie sagt, findet Asiaten scheiße, so. Die sollen weg. Das dann so, David, doch nicht David Bowie.
Ja. Oder Robin Williams, wenn man merkt, dass diese Clowns eigentlich total traurig sind oder so, ne? Das passt dann so gar nicht. Das zerstört so dieses Bild von dem Menschen, den man so hat.
Ja, aber schwierige Frage. Also kann ich nicht jetzt hier so irgendwie aus dem Ärmel schütteln, weil ich wüsste die Downside nicht. Ich wüsste aber auch nicht, was die Upside wäre. Da hab ich aber auch zu viel Ehrfurcht. Eigentlich wäre es mir fast, glaube ich, unangenehm, wirklich so nah dran zu sein. Ich würde eigentlich gerne lieber still beobachten, in den Kopf reingucken. Wie funktioniert, wo kommen die Ideen her? Wie funktioniert das? Was hat sie inspiriert zum Schreiben? Wie hat sie es geschafft, diese geilen Formulierungen aus sich rauszu... Also wo kamen die her? Was hat sie selber gelesen? Das wäre, glaube ich, interessant. Was hat sie gelesen? Welche Sachen haben sie inspiriert? Welche Musik hat sie gehört? Wie sah die Welt um sie herum aus? Wo kamen diese Bilder her?
Da sind wir fast schon wieder bei aktuellen Themen wie Nahbarkeit bei Online-Stars oder Influencern. Zu viel Nahbarkeit tut nicht gut. So ein gewisses Verhältnis aus nahbar, aber doch entfernt. Da passt dieses so nah und doch so fern eigentlich am besten.
Da kann ich noch was Schönes zu erzählen, was irgendwie viele Leute nicht mitbekommen oder oft nicht wissen. Ich habe in meiner Wohnung noch nie gedreht.
Sehr nice.
Wo drehst du denn immer deine Videos?
Also ich drehe natürlich die Vlog-Einträge in meinem Arbeitszimmer. So, also das ist natürlich Teil meiner Wohnung. Aber ich drehe immer, also normalerweise, bevor Corona war, habe ich immer in verschiedenen Wohnungen gedreht, die ich dann dafür angemietet habe.
Cool.
Und seit Corona miete ich immer die beiden gleichen Wohnungen an, weil das sind Leute, die ich privat auch gut kenne. Ich kann nicht mehr in irgendwelche Filmdrehwohnungen jetzt rein, wegen Corona. Aber in die Wohnung von den beiden Freundinnen, die ich habe, kann ich halt immer rein.
Das ist sehr vernünftig.
Und so habe ich halt auch die Chance, immer wieder schöne Bilder zu schaffen und neue Bilder zu schaffen. Und die Wohnungen sehen einfach geil aus und sind halt sehr groß.
Und du musst nicht
aufräumen. Ich habe nicht so eine große Wohnung. Doch, ich muss manchmal aufräumen, wenn die nicht aufräumen.
Achso, ach, der war dort dann, okay, alles klar.
Nein, das stimmt nicht,
Okay, machen wir gleich das Ding zu, sonst so lange können die Leute ja nicht zuhören, wissen wir.
Ja.
Nur mit einer einfachen Frage von Thomas. Er fragt noch, wenn du, also Josef, alles an Zeit und Geld der Welt hättest, was wäre dein Lieblingsprojekt, das du umsetzen wollen würdest?
Es geht jetzt aber auch darum, ich setze das nicht für irgendwelche guten Zwecke ein, sondern es geht wirklich um mein Projekt. Ne? Mein erster Gedanke ist dann leider auch sofort nicht für ein Projekt, sondern, also wir gehen sofort
in Dubai.
Okay, ja, ich habe keinen Respekt vor keiner einzigen Person, die nach Dubai ausgewandert ist. Wirklich, mein Respekt ist komplett weg.
Ja, absolut. Ich glaube, da stimmen wir alle überein.
Triggert mich sofort. Also, wenn ich jetzt sofort, wie war das? Unendlich Geld? Nee, ne?
Alles Geld, Zitat, alles Zeit und Geld der Welt.
Ja, Langspielfilm. Also,
meinst du Langspiel, die über 4 Stunden plus?
Nein, Langspielfilm ist für mich ab 90 Minuten, obwohl ich auch großer Fan von so extremen Projekten wie Alexei Germans Hard to Be a God bin, ne? Oder Sion Sono Love Exposure. Diese 3 bis 4 Stunden Filme, das sind dann so krasse Erfahrungen. Da stehe ich total drauf. Aber würde ich, glaube ich, selber mir, weiß ich gar nicht, mir das zutrauen würde, einen 4-Stunden-Film zu machen, weil das ist ja auch dramaturgisch eine Wahnsinnsherausforderung. Aber ich würde jetzt sagen, okay, alles klar, geil. Ich habe den 90 Minuten geschrieben. Jetzt drehen wir dann auch genauso, wie wir ihn drehen wollen, ohne Budget-Cuts oder irgendwas.
Ich wollte gerade sagen, also ich will natürlich jetzt auch die Zeit nicht sprengen im Podcast, aber es ist halt gerade so interessant und ihr beide seid ein bisschen Filmemacher, ich ja null. Kannst du auch für mich und für alle anderen mal ganz kurz erklären, was kostet eigentlich so viel an so einem Film? Natürlich, klar, weiß ich ungefähr, wo die Kosten herkommen.
Dein Gehalt,
Josef. Aber würdest du teure Schauspieler oder sind es die Drehorte und Reisen? Ist das die Technik, mit der du aufnimmst?
Also bei uns sind es, weil die Produktion, die ich jetzt zum Beispiel für YouTube gemacht habe, da wurden Leute nie bezahlt. Wir haben Catering, Unterkunft, das waren die Kosten. Und da hat dann zum Beispiel der Pilot von Deborah 6.000 Euro gekostet.
Kurz mal Arbeitsschutz anrufen.
Das war nur für das war nur für eine Woche Unterkunft und Essen. Das waren 6.000 Euro.
Krass.
So, das wird einfach schnell viel, alleine durch die Fahrtkosten und die Unterkunft, weil du halt ein Team unterbringen musst von irgendwie 15 Leuten in unserem
kleinen. Und dann sieht man sich von einem Blockbuster mal den Abspann an, wie viele Namen da stehen.
Dann weißt du auch, wie diese 20 oder 100 Millionen zusammenkommen. Und was bei so Projekten, wo es dann einen Schritt weitergeht, mit Schauspielern bezahlen und richtigen Sets oft sehr teuer wird, sind natürlich Studiobauten. Also wenn du jetzt irgendwie historisch drehst und du drehst nicht in einem Schloss, sondern sagst, wir wollen das und das, hat sich jemand ganz was Eigenes ausgedacht, nicht historisch, wenn sich jemand was ganz Eigenes ausgedacht hat oder ein Harry Potter Film, da musst du ja Sachen bauen. Mhm. Und Bauten sind sehr teuer, genauso wie richtig, richtig gutes CGI teuer ist. Mhm. Und das sind alles Bereiche, da kommst du schnell in Beträge, die verdienen wir in unserem Leben nicht.
Mhm. Ja. Ja, da kann ich zustimmen. Also die kleinen Kleinigkeiten, die ich im Bewegtbild, im klassischen Bewegtbild bisher machen durfte, auch Serien, bla, da waren Settings und Location eigentlich somit das teuerste auf der Liste.
Ich darf dann leider.
Sieht man manchmal in irgendwelchen Making-ofs, dass es durch irgendeine Kulisse eigentlich nur einmal gerannt wird und im Zweifel wird die Szene noch rausgeschnitten, ne?
Ja,
das ist dann natürlich. Ja,
gut, das mit dem, im Zweifel wird die Szene nicht rausgeschnitten, wird in Deutschland nicht passieren. Ich gehe nicht ins Detail, aber es gab eine Produktion, wo ein Hubschrauberflug gemietet wurde, weil die Produktion das sehr gerne wollte. Der Rest der künstlerischen Einheit der Produktion war nicht daran interessiert, weil man das auch anders lösen konnte, aber die wollten unbedingt einen Hubschrauberflug, also wurde ein Hubschrauber gekauft, nicht gekauft, gemietet.
No.
Und es wurde dieser Shot quasi gekauft und es wurde ein Hubschrauber-Shot gedreht, der war sehr teuer. Mhm. Und dann war man im Schnitt und im Schnitt hat man dann gemerkt, den braucht man nicht. Genau wie das künstlerische Team gesagt hat. Wir brauchen dieses Bild nicht. Es musste reingeschnitten werden. Dieser Shot kam in diesem Film dreimal vor. Und man brauchte ihn exakt nullmal und die Produktion wollte ihn sechsmal drin haben.
Scheiße. Aber ein deutscher Film, sagst du, ja?
Ist ein deutscher Film.
Man muss wahrscheinlich rein, weil gefördert von Bundesland XY.
Nein, das weiß ich gar nicht. Es kann sein, dass da auch Förderung war. Ich weiß das nur, weil der Regisseur hat das bei uns in der Filmhochschule erzählt und alle fanden es wahnsinnig unterhaltsam. Oh mein Gott. Ja.
Ja, geil. Mit dem Funfact schließen wir hier, Alex.
Das ist sehr schön. Ja, das hat mich sehr gefreut. Das war sehr inspirierend. Das war sehr toll.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich hoffe, es war interessant.
Ja, definitiv. Und es ist auch mal was anderes für unsere Hörer gewesen. Außer, aber das wäre auch sehr toll, wenn wir jetzt derbe den Zuspruch kriegen und alle wussten auch, von was wir immer so reden. Wenn nicht und ihr habt Fragen, welche Filme waren das, was für ein Manga, okay, das hast du buchstabiert, dürfen wir dich doch sicherlich einfach verlinken und natürlich bei Twitter die Fragen raushauen.
Sehr gerne. Schreibt mir auf Twitter, ich antworte.
Witzigerweise Instagram sind die eher. Nach dem Podcast wird meistens Instagram geflutet.
Das geht auch.
Stimmt. Twitter sind aber die gar nicht so unterwegs.
Quatsch, das geht nicht. Ich habe meine Nachrichten deaktiviert, weil ich in letzter Zeit nach dem Meditationsvideo haben ja mehrere Leute geschrieben, die offen Meditationskurse verkaufen.
Mm.
Und ich habe selten so viel Beleidigung bekommen. Das war wirklich krass.
Wir leiten dir das weiter, was kommt.
Genau, Twitter geht auf jeden Fall oder ihr leitet es mir weiter.
Dann vielen Dank, Josef. Also, tschüssi.
Sehr gerne, ciao.